Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. In herausfordernden Zeiten wie diesen müssen auch im Sport neue Wege eingeschlagen werden. Hockey Data ist euer verlässlicher und professioneller Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Livestreaming und E-Sports. Dabei bietet Hockey Data nicht nur viele Optionen zur Umsetzung eurer Veranstaltung, sondern auch die perfekte Integration von Statistiken, live und grafisch optimal aufbereitet. Hockey Data bringt das Feeling eures Sportevents direkt in die Wohnzimmer. Hockey Data, better stats, better sports.
Hockey O'Clock.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und das große Lukas-Brüder-Spezial neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Der dritte Teil von Robert Bobby Lukas entführt uns zu deinen Anfängen. Und da ist natürlich zuallererst mal die wichtigste Frage, wo und wann gab es den ersten Kontakt mit Eis bzw. den Eislaufschuhen?
Das ist eine super Frage und ich habe die Geschichte schon sehr, sehr oft erzählt. Das ist wie ein kleines Märchen. Ja. Ich mein, Papa nimmt den Sohn mit zur Eishockey-Weltmeisterschaft in die Wiener Stadthalle. 1987. Ich hatte kein Ticket. Sperrt es mir jetzt nicht ein, aber irgendwie wurde ich eingeschleust. Ja. Und wir sind da ganz oben gestanden in der Wiener Stadthalle, noch bei den Stehplätzen. Und ich durfte mir die letzten entscheidenden Spiele der Weltmeisterschaft 87 anschauen. Und dann hat es halt geheißen, Papa, das will ich auch.
Es gibt diese Floskel, Liebe auf den ersten Blick, aber was hat dich am Spiel so fasziniert?
Gar nichts. Am Anfang nichts. Ja. Es ist einfach nur schnell gegangen und ich habe was gesehen und ich habe gesagt, was du hast, das will ich auch machen. Ich habe so viele Sportarten vorher probiert gehabt. Ich hab Judo gemacht ein bisschen. Wir waren generell sehr, sehr bewegungsreiche. Wir haben jetzt gewohnt in einer Wohnung, ja, und hatten nicht so viel Platz, aber trotzdem, wir haben uns doch sehr viel bewegt und unsere Eltern haben unheimlich viel unternommen mit uns immer, ja, wofür wir natürlich sehr dankbar sein müssen, weil das natürlich der Grundstein war dafür, dass wir es auch in vielen Sportarten sehr, sehr, sehr geschickt waren. Ja. Aber es hat sich einfach so ergeben. Es war, ich will jetzt nicht mal sagen, lieber auf den ersten Blick, aber ich hab's gesehen und gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Ich will das jetzt auch machen. Ja, aus. Papa, ich will das auch machen.
Weil es Eishockey war, hat das dann offenbar auch auf den kleinen Bruder ausgestrahlt. Hättest du damals dich zum Badminton verloren oder zum Sportklettern, wäre es dann vielleicht genau das geworden?
Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also wir hatten ja nebenbei Tennis am Laufen und relativ spät dann schon oder später, ja, ist auch ein Tennisverein an mir reingetreten und hat mich gefragt, okay, willst du nicht Tennis spielen? Ja? Und da war eben so ein bisschen die Entscheidung, das war das erste Mal in meiner Karriere, wo ich mich dann entscheiden habe müssen zwischen zwei Sportarten, ja, wo es nachher geheißen hat, okay, Tennis oder Eishockey, weil beides wird nicht vereinbar sein. Ich meine, wir spielen nach wie vor, jetzt nicht mehr so viel, aber wir spielen nach wie vor akzeptabel Tennis, ja. Und es ist ein super Ausgleichssport zum Eishockey. Ich habe es während der Karriere im Sommer, haben wir es auch sehr oft gespielt, ja. Und es ist einfach eine Gaude, ja. Ich meine, es ist mit mir nicht immer eine Gaude gewesen. Aber jetzt habe ich gelernt, dass es im Tennis nicht immer nur ums Gewinnen geht, sondern hauptsächlich darum, dass man ein bisschen Spaß hat. Das habe auch ich lernen können.
Hauptsache einen Schläger, aber wo war es dann tatsächlich das erste Mal organisiert, dass du mit Montur auf dem Eis gestanden bist?
Ja, das war eigentlich relativ schnell. Ja, also mein Vater war ja zu dem Zeitpunkt Schiedsrichter und er war dann mit der Zeit ist er reingewachsen, war halt unser Trainer. Ja, aber das erste Training, können wir noch genau erinnern, wir haben schon ein bisschen Eislaufen können. Ja, und beim ersten Training war es echt so, am Ende ein Spielchen, ja, über das ganze Feld, war noch oldschool. Ja, auf jeden Fall war es so, aus irgendeinem Grund habe ich die Scheiben gekriegt, ja, ich weiß nicht wieso, ja, aber das kann ich mir noch erinnern. Und ich habe gesehen, okay, hey, ich habe jetzt da die Scheiben, aber in der Richtung sind alle Spieler. Na nix, ich nehme die Scheibe und fahre in die andere Richtung. Ja, na gut, das war jetzt mein eigenes Tor. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht einmal, ob ich bis zum eigenen Tor gekommen bin und dort einen Schuss loslassen habe. Ja, aber es war wirklich das erste Training, aber ich habe es halt versucht. Ja, vielleicht ist er Schieber geworden. Ja, aber dann kann ich mich immer noch erinnern, komischerweise. Ja, und ja, war voll komisch. Also, wir haben noch nicht einmal einen richtigen Helm für mich gehabt, aber ja, es war halt cool. Ja, und sicher war auch ein bisschen ein Teil davon, wie gesagt, das war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick, es war einfach, hey, das will ich jetzt auch machen. Ja, und war aber dennoch so, dass ja unser Vater auch gespielt hat. Jetzt niemals als Profi, ja, aber er war Schiedsrichter und war Schiedsrichter in der ersten Liga, ja, als erster Linesman und dann sogar Head, ja. Und deswegen war da auch eine gewisse Verbindung zum Eishockey. Ja. Und er hat dann bei Spättranz gespielt. Keine Ahnung, was das war. Ja. Früher bei Waldstadt Lau, dann bei Spättranz. Ja. Und wir sind halt eben dann zu Waldstadt Lau gekommen. Ja. Und der Verein hat uns dann am Anfang natürlich geprägt. Ja. Also es war wirklich eine sehr große Rivalität zwischen den zwei Vereinen in Wien. Es war der WFV und der Waldstadt Lau. Und Waldstadt Lau war ja so ein bisschen der Verein für die Ärmeren und WRV so ein bisschen, ja, wo die Ärzte und die Anwälte und so weiter ihre Kinder sozusagen hinbracht haben. Und es war halt eine riesen Rivalität am Anfang immer, ja. Wobei man sagen muss, dass wir halt eher die Arbeiter waren und im Spiel halt mit unserem Kampf und mit unserem Stolz, ja, da meistens als Sieger rausgegangen sind mit dem WFV, warum auch immer. Ja?
Egal mit wem man spricht, und das hat sich durch die vergangenen beiden Episoden, die von dir schon zu hören waren, gezogen. Das zieht sich durch alle Wortmeldungen, die mich auch erreicht haben. Was bei dir immer wieder quasi mantraartig erwähnt wird, ist dieser fast schon krankhafte, im positivsten aller Sinne, Ehrgeiz. Wo ist diese Wurzel zu verorten, dieses manischen Ehrgeizes? Ist es der Vater? Ist es genau diese Arbeitermentalität oder ist es was ganz anderes?
Schwer zu beantworten. Ich sag's nur, also
ist auch eine Therapiesession.
Na, unbedingt. Nein, und das ist es super, taugt mir voll. Also ich sag so, man muss sich das so vorstellen, unsere Eltern, das ist ein Wahnsinn, ja, wenn ich die Geschichte, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Eltern sind ja geflüchtet im Jahr 1969 aus Tschechien über Ungarn, haben angegeben, dass sie mit dem Zug sozusagen eine Rundfahrt machen, ja, und sind in Wien ausgestiegen und nie wieder in den Zug eingestiegen. Und hatten eigentlich nichts. Ja. Das heißt, im Prinzip, mit null, mit nada, sind die zwei aus dem Zug ausgestiegen und haben gesagt, wir bleiben jetzt in Österreich, wir bleiben in Wien. Ja? Und die haben von null alles, was wir dann gekriegt haben, aufgebaut. Ja? Und diese Lebenseinstellung, die sie haben oder gehabt haben, ja, natürlich geben sie die an uns weiter. Ja? Und eine der Lebenseinstellungen ist, du kriegst nichts geschenkt im Leben. Wenn du was erreichen willst, dann musst du dafür hakeln, okay? Und du wirst von null anfangen. Und wenn du irgendwann einmal zu 100 kommen willst, dann musst du so viel hakeln. Und wenn du zu 1000 kommen willst, ja, dann musst du 10-mal mehr hakeln. Und wenn du 1 Million willst, ja, dann noch mehr. Ja, es ist einfach so. Du musst für alles, was du kriegst im Leben, hakeln. Und bei mir oder bei uns war es halt, vielleicht ist das auch in mir drinnen, ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Ja? Und der jüngere Bruder war immer der sogenannte Goldjunge. Okay? Slatíček heißt das auf Tschechisch. Okay? Und manchmal, wenn ich ihn ärgern will, dann sage ich ihm, du bist ja eh der Slatíček. Ja, du bist der Goldjunge. Ja? Das heißt, ich war immer, und das auch zu Recht, ja, obwohl ich eigentlich als Kind ganz, ganz lieb war, sagen meine Eltern immer, ja, war ich, soweit ich mich erinnern kann, immer der Bad Guy. Immer. Okay? Das heißt, irgendwo habe ich mir dann ein Erfolgserlebnis holen müssen. Ja? Das heißt, ich habe irgendwo besser sein müssen, damit ich für mich selber oder auch von anderen eine gewisse Wertschätzung erfahre. Ja? Und ich glaube, dass das so in der Art wahrscheinlich, schau, beim Phil ist einfach so, der Phil ist der Phil und alle mögen ihn. Ja? Und bei mir war es so, ja, ich bin der Arsch. Ja? Und ich kann jetzt damit leben, ist kein Problem. Ja? Aber als kleines Kind, ja, willst du trotzdem irgendwo einmal ein Erfolgserlebnis haben oder du willst dich selber bestätigt haben. Ja? Und das hat der Phil von Haus aus gehabt, weil er einfach so ein umgänglicher Bub ist und einfach so ein Schmäh hat, ja, der alle zum Schmelzen bringt. Ja? Und das ist immer noch so. Ja? Das kriegst du nicht aus dem Kerl. Ja? Und das ist auch gut so. Ja, deswegen haben wir ihn ja alle so lieb. Und deswegen ist er auch der Goldjunge. Und zu Recht. Das will ich ihm nicht wegnehmen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ich will auch was haben. Ja, so auf die Art. Ja. Und wenn es halt nur der Erfolg bei jedem Spiel ist. Und bei jedem Wettrennen, oder was auch immer. Ja. Vielleicht kann man das so herleiten.
Eben. Diesen Goldjungen habe ich gebeten und es wird dann auch den Anfang dieser Episode quasi so wirklich einordnen, beziehungsweise den Rahmen auch deiner Karriere ein bisschen abstecken, ein klein wenig ein Psychogramm zu liefern über seinen Bruder. Der Phil ist dem natürlich gerne nachgekommen und hat Folgendes, und ich schicke es vorweg, es ist ein bisschen länger als angefordert, angeliefert. Phil Lucas über Robert Lucas.
Was kann ich über meinen Bruder Bobby Lucas sagen? Ist witzig, dass alle Bobby sagen zu ihm, weil für mich ist er einfach auch immer noch der Robert, aber ich nenne ihn halt auch Bob mittlerweile, weil sich das so eingebürgert hat. Aber das können wir gleich wieder ausschneiden, weil das uninteressant ist. Was viele natürlich auch vergessen ist, dass der Bob und ich eigentlich in unserer Kindheit sehr, sehr viel Zeit miteinander verbraucht haben. Ich glaube, wir haben so circa alles gemeinsam gemacht, außer dass wir nicht in dieselbe Klasse in der Schule gegangen sind, aber von der Schule weg. Wir haben Eishockey gespielt gemeinsam, wir haben Tennis gespielt miteinander, wir haben jede Sportart, sage ich mal, dadurch, dass wir vom Alter her so nah beieinander waren, alles miteinander, sage ich mal, ausgeübt und wie es halt unter Brüdern so ist. Ist halt da immer so ein bisschen Konkurrenz da untereinander und keiner will verlieren. Es hat sich halt dann so, ist zur Gewohnheit geworden, dass ich mich da gewöhnt habe, sage ich mal, dass ich verliere und vielleicht auch des Öfteren verliere und auch nicht immer als Sieger hervorgehe. Aber was ich definitiv über meinen Bruder sagen kann, ist, dass er ein extrem schlechter Verlierer ist. So starte ich jetzt einfach einmal hinein über das, was macht meinen Bruder aus. Ich glaube, das zeichnet ihn dann auch auf der anderen Seite auch wieder aus, dass er nie aufgibt und dass er sich schwer tut, Niederlagen hinzunehmen. Das hat er auch im Mannschaftssport bewiesen, dass er unermüdlich immer wieder bis zum Ende, auch wenn die Karten noch so schlecht stehen, weißt, dass du auf ihn zählen kannst. Und das war etwas, ja, das habe ich von Grund auf vielleicht nicht so gehabt oder das hat sich bei mir nicht so entwickelt. Und das war was, wo ich mich anhalten habe können, wo ich definitiv sehr viel habe lernen können in die Richtung von ihm. Was beeindruckend für mich an meinem Bruder ist, dass er... Mein Bruder hat vielleicht ganz viel einige andere Werte, die für andere Leute nicht so wichtig sind. Und die lebt er mit einer enormen Konsequenz, wie ich es woanders eigentlich gar nicht kenne. Ja, und das ist für mich das Beeindruckende. Also natürlich habe ich auch meine Werte, die ganz wichtig sind für mich im Leben. Und Aber hin und wieder lässt man da einfach einmal los und da rutscht man vielleicht einmal aus und dann, ja, passt, Schwamm drüber und dann geht's weiter. Aber nein, beim Bob ist das wirklich, das läuft wie ein Schweizer Uhrwerk größtenteils und da fährt auch die Eisenbahn drüber, egal was andere denken, das ist ihm wurscht. Und da ist er sehr, sehr, sage ich mal, sehr gefestigt. Warum das bei mir anders ist als bei ihm, das kann ich so nicht beurteilen, aber das ist etwas, was mir imponiert an ihm. Dieses, ja, das bin ich und so gehe ich an die Dinge ran. Und auch wenn ich da komplett gegen einen Wind pinkel und anders denke als die anderen, so bin ich und davon bin ich überzeugt und deswegen mache ich das so. Und das hat er eigentlich sein Leben lang schon immer so gemacht und das beeindruckt mich, weil die meisten Leute, unter anderem auch ich, ja, natürlich höre ich, was Leute über mich reden und natürlich bekommt man mit, was Leute über mich denken. Und vielen Leuten ist es auch ganz wichtig, dass das positiv ist. Ich muss ehrlich sagen, im Bob ist das relativ wurscht. Der fährt seine Linie und die fährt er konsequent nach seinen Werten, weil er kann sich schlussendlich in den Spiegel schauen und er sagt am Ende, na, das bin ich und so mache ich das. Und das ist für mich beeindruckend, muss ich sagen. Und kommt da vielleicht oftmals auch bei anderen vielleicht nicht immer super an, aber das ist im Bob auch wieder wurscht. Ne? Und das finde ich super, weil schlussendlich geht es einem da, sage ich mal, darum, dass er das lebt und vermittelt, wie er denkt, dass es richtig ist für sich und seine Nächsten. Und das finde ich auch super. Was ich auch noch sagen muss, ist, ich glaube, da werden wir übereinstimmen, dass die Dinge oftmals, egal was es war, in welcher Sportart, die Dinge waren von Anfang an für mich oft einfacher als für einen Bob. Einen nennen es Talent, aber Talent ist so ein anderes Thema, das können wir breitschlagen über Stunden lang. Aber ja, es war einfach so, ich bin da einfach locker an die Sache gegangen und der Bob hat sich eigentlich relativ viel, sage ich mal, über Arbeit bis zur Perfektion, sage ich mal, immer wieder üben und so weiter müssen. Und ja, für mich war es dann irgendwann einmal, bis ich zu meiner Verletzung gekommen bin, dass ich auf die Pappen gefallen bin in meinem Leben und die ganzen Sachen dann nicht mehr so einfach gekommen sind in meinem Leben. Und da war es an der Zeit, dass ich auch viel gelernt habe von meinem Bruder, dass man für viele Sachen im Leben Einsatz bringen muss und dass man sich das erarbeiten muss. Und da war er, glaube ich, von Anfang an für mich ein Wegbegleiter, der immer irgendwo die Leine, sage ich mal, sehr, sehr straff gehalten hat, weil ich mich anhalten habe müssen und sagen, puh, ja, wenn ich da irgendwo mit will, dann muss ich schon auch Gas geben und dann muss ich schon auch arbeiten. Ja, ich glaube, ich war so ein bisschen ein Freizügler, der da relativ, sage ich mal, ich hätte auch anders umschlagen können, wenn ich so nicht die Führung von zu Hause gehabt hätte, aber vor allem, wenn ich auch nicht den Bruder gehabt hätte, der da ständig, sage ich mal, auf dem Gaspedal umgestanden ist, ja, und alles gegeben hat und immer alles, sage ich mal, regelkonform, sage ich mal, so konsequent durchgezogen hat. Also alles in allem ziehe ich da den Hut vor ihm. Und da habe ich sicher als sein Bruder, und ich behaupte, dass ich ihm am nächsten stehe, von allen seinen Mitmenschen, abgesehen von seiner Familie, bin ich da sehr dankbar für das.
Da steckt schon mal relativ viel drin und das waren sehr, sehr berührende, sehr, sehr, sehr intime 5,5 Minuten, die der Phil jetzt auch geschickt hat. Ich möchte ganz am Ende beginnen, nämlich, dass er nicht nur Führung von daheim, du hast die Rolle der Eltern auch schon angesprochen, hatte, sondern auch von dir. Inwieweit hast du da auch selbst vorgenommen, ihn unter die Fittiche zu nehmen?
Naja, in erster Linie war es vorgegeben. Ist so, ja. Also der Phil hat das gut gesagt und der Phil ist, er war ein Lebemann, ja. Und er nicht übertrieben, aber er hat es immer sehr leicht, weil er einfach so ein netter Kerl ist, ja. Und mit seiner Art kannst du ihm für nichts böse sein. Das ist auf einer Seite natürlich super, Auf der anderen Seite lernst du nur aus den Fehlern und aus den Konsequenzen, die du erfährst durch deine Fehler. Ja, und das hat er nicht so erfahren. Und das hat er vor allem in der Schule dann ein bisschen weh dann, weil er hat gesagt, ja, ich schaff's ja so oder so. Ja, ich schaff's so oder so. Ja, na gut, es hat dann so weit geführt, dass ich meinem Bruder Nachhilfe geben habe dürfen. Ja, war nicht immer lustig, ja, war nicht immer streitfrei. Ja, aber grundsätzlich, er hat das richtig gesagt. Also wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns ein Zimmer geteilt. Ja, und also ich sage es immer wieder, wir haben nach wie vor ein ausgezeichnetes Verhältnis, vielleicht sogar besser denn je. Ja, und das muss uns mal irgendwer nachmachen. Ja, vor allem mit so einem wie mir, ja, der, wie er sagt, seine Ecken und Kanten hat. Ja, und er hat aber trotzdem es geschafft, diese Ecken und Kanten in unserer Beziehung auch abzurunden. Ja, es gibt, wenn wir zwei reden, da fehlen die jetzt, dann gibt es nicht viel, es gibt keine Ausbrüche. Ja, also es ist wirklich immer ein sehr respektvoller Umgang, ja, und es ist kein Geschrei, ja, es kommt fast nie mehr zu streiten. Offensichtlich haben wir schon genug gestritten in unserem Leben. Wir haben sehr viel gestritten. Wir haben uns auch die Goschen eingehauen, ja. Das hat dazugehört, ja. Meistens war halt, wie er sagt, er hat halt die Hucke vollgekriegt, ich hab's dann halt von wem anderen kriegt, ja, weil wie kann ich denn den Goldjungen schlagen, ja, so auf die Art, ja, aber das ist jetzt übertrieben, ja, aber wir sind Brüder, die zerreißen sich ab und zu einmal, ja, und wir haben relativ viel Energie gehabt und die haben wir irgendwie ausleben müssen, ja, aber er ist der, wie er sagt, ihm fällt alles ein bisschen leichter. Ich muss viel mehr arbeiten dafür oder habe viel mehr arbeiten müssen dafür. Aber am Ende des Tages ist das halt meine, und deswegen kommt meine Philosophie, so wie sie ist. Ja, wenn mir alles leichter fällt im Leben, naja, dann muss ich halt nicht so viel arbeiten. Oder dann komme ich zu der Übereinkunft, ich muss nicht so hackeln dafür. Ja, und ich glaube, jetzt muss man, da muss man auch den Hut vom Phil ziehen. Ja, weil er hat's ja verstanden und es gibt Leute, die verstehen das nicht. Es gibt Leute, denen fällt alles in den Schoß und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo sie für irgendwas arbeiten müssen und sie kratzen die Kurve nicht. Er hat die Kurve gekratzt und zwar mehr als rechtzeitig. Ja? Also das davor gilt es natürlich absolut den Hut zu ziehen.
Jetzt hat er einen zweiten Aspekt angesprochen, der mir persönlich bei euch beiden schon immer imponiert hat, bei dir aber wahrscheinlich noch ein wenig krasser ausgeprägt ist, diese Wurstigkeit. Und wenn jemandem was wurscht ist, dann hat das oft eine negative Konnotation. Aber für mich ist es mehr der Aspekt, über Dinge drüber zu stehen und manche Sachen nicht an sich heranzulassen. Wie machst du das?
Nein, also das ist ja nicht so. Die Dinge gehen schon an mich heran. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich ein komplett unsensibel bin. Ich bin ein hochsensibler Mensch. Hochsensibler Mensch. Aber am Ende des Tages habe ich mir beigebracht und gelernt, ich habe meine Linie. Und diese Linie, die fahre ich. Das ist mein roter Faden. Und das ist genau der Grund, warum ich mir jeden Morgen in den Spiegel schauen kann. Okay? Ich probiere mein ganzes Leben jetzt, alles richtig zu machen. Das ist alles, was ich machen kann. Ich mache nicht alles richtig, aber ich versuch's. Und ich bin jedes Mal angefressen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja? Weil ich halt dann in einer gewissen Art der Perfektionist bin. Aber es ist nicht so, dass ich das nicht an mir herankommen lasse. Ja? Ich lasse das, also das kommt sehr wohl. Und am Anfang meiner Karriere oder wie ich ein bisschen jünger war, hat mich das nicht so betroffen. Ja, oder zumindest, ich war nicht so emotional. Jetzt bin ich viel emotionaler und solche Sachen, sie treffen mich nicht mehr, weil ich erfahrener bin, weil ich damit umgehen kann, aber die treffen mich sehr wohl. Ja, also wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, mangelnde Wertschätzung, ja, die wir offenkundig erfahren haben, ja, in Linz, ja, das nagt. Das nagt, ja. Und solche Podcasts wie mit dir, ich meine, das ist ja eine Wertschätzung sondergleichen. Ja, naja, ist so. Ja, also du sagst Legenden. Hey, Legende, das hat was Episches. Ja, und das ist eine große Ehre, dass ich das mit dir machen darf. Es ist nicht umgekehrt. Martin, es ist nicht umgekehrt. Es ist so, dass es für mich als Person, ich empfinde das als riesige Ehre, dass ich das mit dir machen darf. Und es ist eine super Wertschätzung und das will ich ja jetzt zum Ausdruck bringen. Ja, das heißt, über solche Sachen mache ich mir unheimlich Gedanken. Aber ich habe irgendwie gelernt, und frage mich nicht wie, ja, offensichtlich habe ich das irgendwie in mir, dass es trifft mich, aber es muss weitergehen. Ja, ich habe heute wieder so eine super Diskussion gehabt. Ja, du hast einen Scheißtag. Es gibt genug Scheißtage. Und der Scheißtag, der geht irgendwann vorüber. Und das bleibt ein schlechter Tag für dich. Aber du kannst drüber schlafen und am nächsten Tag, los geht's. Let's find the solution. Ja? Jetzt Corona, okay? Wir haben Probleme einen Tag nach dem anderen und es wird immer was reingewirkt. Ja? Und ich habe einen schlechten Tag, aber am nächsten Tag, okay, let's go. Zielorientiert. Wir müssen eine Lösung finden. Ich kann jetzt weiter trauern, oder ich kann eine Lösung finden. Ja? Und in die Richtung habe ich mich dann halt entwickelt. Aber das ist halt mit der Zeit passiert. Ja? Das mit dem Scheiß drauf, das ist auch erst mit der Zeit gekommen. Ja? Es war halt so, wenn das ist mein Credo. Wenn ich was mache, mache ich es gescheit oder ich mache es gar nicht. Das kannst du jetzt als Linie sehen, das kannst du als zielorientiert, als zielstrebigen Menschen definieren, du kannst sagen, was du willst. Okay? Bei mir ist es einfach so, ich bin eine Jungfrau von Sternzeichen, ja? Und wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit oder ich mache es gar nicht. Und das ist eigentlich mein Grundcredo und ich bin gut gefahren damit.
Die auch zu über 1000 Erstligaspielen, vielen Auslandsstationen und Titeln geführt. Also sicher nicht ganz falsch als Grundlage. Ich muss auch mich bedanken einerseits natürlich für das, was du jetzt mir gegenüber gesagt hast. Es ist aber tatsächlich so und habe das jetzt auch schon ein paar Mal vorexerzieren dürfen. Große Karrieren gehören entsprechend gewürdigt. Das ist eine große und wir sind bei den Anfängen dieser großen Karriere. Es wird auch ein Gespräch jetzt in Folge sein über die ersten Male. Wir haben schon geklärt, wo es den ersten Kontakt mit Eishockey gab, wann es den ersten Kontakt mit Eis dann auch tatsächlich gab und wo es in die falsche Richtung ging. Aber wo war für dich das erste Mal der Punkt, wo du gedacht hast, das Spiel ist nicht nur cool, das würde ich ganz gerne öfter machen und vielleicht auch in Richtung Beruf dann gehen?
Es ist ganz schwer zu sagen, weil es war ein ganz schwerer Beginn für mich. Also war ein steiniger Weg. Also wir haben angefangen, das war eben im April, Mai 87, ja, und ein paar Monate später habe ich eine Gehirnhautentzündung gehabt. Ja, Katastrophe. Also war 10 Tage im Spital, ja, es war, wissen nicht viele, aber es war schwer. Es war eine richtig schwere Zeit damals und es war überhaupt die Frage, kann ich das weitermachen und so weiter. Ja, also das war keine lustige Zeit und es hat sich einfach nie die Frage gestellt, macht das jetzt Spaß oder macht es nicht Spaß? Ja, es war eher so, nachdem ich dann wieder zurückkommen habe dürfen, ja, das ist schon Teil meines Lebens. Also da hat sich nicht die Frage gestellt, macht mir das Spaß oder macht mir das nicht Spaß, sondern okay, dafür habe ich mich jetzt entschieden, das ist jetzt Teil meines Lebens, das macht mir auch Spaß, ja. Also das gehört einfach, das ist so. Das ist gesetzt. Da gibt's keine Diskussion, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich mache es entweder gescheit oder ich mache es gar nicht. Ja? Und bei mir war es eben, ich mache es gescheit.
Es ging von diesen ersten Schritten dann im Wiener Eishockey weiter. WRT oder Watsch Stadlau, der Arbeiterverein, aber das war nicht die letzte Station innerhalb von Wiens.
Naja, in Wien das war dann auch so eine komische Geschichte. Stadt La und WFV, das waren ja eigentlich zwei, nehmen wir es jetzt, verfeindete Vereine. Ja?
Rivalen.
Rivalen trifft es gut. Ja? Und es gab aber dann eine Fusion dieser beiden Vereine. Ja, was als erster natürlich ein bisschen Sprengstoff geliefert hat, ja, aber ja, meine, Entschuldigung, wir sind alles Kinder, also das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen heißer gegessen, als gekocht wird. Also nicht so tragisch. Aber Tatsache war, ich meine, der Spruch, wir haben sogar, ich meine, der Raimund Divis, mit dem ich damals auch Jump gespielt habe, der hat ja Leiberl gehabt, blau-weiß-rot bis in den Tod. Das waren ja unsere Farben. Ja, und das ist ein Spruch, der verfolgt uns immer noch. Ja, also wenn wir anfangen, über Stadt La zu reden, ja, Waldstadt La und dann Ezi Stadt La, ja, dann blau-weiß-rot bis in den Tod. Ja, das war halt ein super Spruch. Ja, und den nehmen wir immer noch, ja, weil es sich einfach gut anhört. Aber wir sind eben dann fusioniert, ja, waren aber immer noch relativ jung alle. Ja, und ja, Wiener Eislöwen. So viel ich weiß, waren wir dann die Wiener Eislöwen. Ja, und so ist dann halt weitergegangen. Ja. Unser Vater hat uns trainiert, ja, größtenteils, ja, und wir haben es gescheit gemacht und nicht gar nicht.
Es ging ja für dich dann nicht nur innerhalb des Wiener Eishockeys weiter nach oben, sondern irgendwann ist dann auch der erste Einsatz für eine Österreich-Auswahl gekommen. Kannst du dich noch an deine erste Nominierung erinnern? Wann und wie, vielleicht der Brief, der Anruf, das Telefonat kam? Und wir reden mittlerweile nicht mehr nur von 10, 20 Jahren, sondern das ist schon deutlich länger her.
Okay, naja, reden wir jetzt schon von Kampfmannschaft-Nationalteam oder Nachwuchs-Nationalteam?
Nachwuchs-Nationalteam.
Okay.
Puh. Ich möchte nur darauf hinaus, dass das Wien damals einen unfassbaren Talentepool einfach hatte. Nicht nur, wenn man auf die Divise schaut, auch die Harand-Familie, das sind ja...
Lakos, Lukas, ja.
Das sind ja Eishockey-Dynastien. Ja. Auch vielleicht diese Konkurrenzsituation, war das irgendwie förderlich zu wissen, das sind so viele gute Leute und hat man sich dann da auch gegenseitig besser gemacht? Waren zwei Fragen.
Natürlich ist das einfacher, ja. Wenn du mehrere Spieler im gleichen Alter hast, ja, die matchen sie im Training, natürlich. Ja, und dazu ist ja noch die Rivalität auch noch gekommen. Ja, aber es ist sehr weit her, wann die erste Nominierung oder sowas war. Also wir waren ja damals immer in Zell am See auf so einem Camp, ja, oder in Kapfenberg. Das waren die Camps, wo du jetzt warst im Sommer. Und so viel war ein Camp in Zell am See. Und das war entweder für alle oder dann hat es ein Elite-Camp gegeben, sozusagen für die Nationalspieler. Und ich glaube eher, dass da in die Richtung es gegangen ist. Und da waren eben der Helmut Kekkes und der Kurt Steinbender. Die zwei waren die Trainer dort. Ja. Das ist, was ich mich noch am meisten zurückerinnern kann. Ja, und zur Schmiede, ja, es war zu diesem Zeitpunkt echt so, aber das war auch dahingehend, weil die Eltern die waren voll dahinter, ja, auch also Patrick Smeder, Gott hab ihn selig, war eines der Opfer in Kaprun, ja, war ein Wegbegleiter vom WFV und damals bei den, wie wir dann fusioniert sind, ja. Bernhard Osterer, also der Schüli Erdler, also so viele Leute, ja. Wir waren jetzt nicht übermäßig viele, aber offensichtlich dieses eine, die Kreuzzahl von 15 Leuten oder sowas, ja, das hat dann irgendwie passt, ja. Der 77er, 78er Jahrgang, das hat irgendwie passt, ja. Und der Phil halt dann mit dem 79er, der hat dann immer aufgespielt für uns. Also das hat irgendwie passt und ja, es ist sehr, sehr, sehr weit zurück. Ja, deswegen kann ich da, meine Eltern sagen immer, ich habe ein Gedächtnis wie Elefant, aber offensichtlich wäre ich schon ein bisschen alt. Und ja, also ganz so viel kann ich da jetzt auch nicht erzählen über die ganzen Geschichten, aber es war definitiv eine coole Zeit.
Diese ersten Male angesprochen, eine sehr nette Geschichte bekommen von einem ersten Aufeinandertreffen. Das allererste Mal, als Markus Peintner auf Robert Lukas getroffen ist und was ihm dort spezifisch aufgefallen ist. Wir hören mal kurz rein.
Ich habe den Robert Lukas sehr früh schon kennengelernt. Ich bin als 15-Jähriger zum Nationalteam gekommen, zum U20-Nationalteam einberufen worden. Und wir haben dort schon 2-3 Tage trainiert gehabt. Wir haben aber gewusst, dass der Robert Lukas schon in der ersten bei Wien, glaube ich, damals noch gespielt hat und erst verspätet zum Team-Trainingslager gekommen. Am Spieltag ist er dann auch, glaube ich, um 7 Uhr in der Früh angekommen, ist für die ganze Nacht von Wien hergefahren mit dem Zug. Und ich habe schon sehr großen Respekt gehabt. Ich habe den Namen Robert Lukas gekannt. Viele Leute haben erzählt, wie gut, wie talentiert er ist und natürlich auch, dass er anders ist. Mit dem habe ich eigentlich nicht allzu viel anfangen können. Beim Frühstück aber habe ich zufällig neben ihm sitzen dürfen. Das war wirklich 7 Uhr in der Früh am Spieltag. Und nachdem wir schon früher um 12 oder 1 gespielt haben, haben wir natürlich, damals war Ernährung noch nicht so wichtig, dort hat es halt ein Zopfbrot gegeben oder ein Butterbrot oder ein Wurstsemmerl. Und der Robert Lukas hat genau gewusst, was er wollte und hat gewusst, er braucht Kohlenhydrate am Spieltag. Und dann hat es einfach für ihn um 7 in der Früh Nudeln gegeben, ohne Soße, weil natürlich die Küche nicht vorbereitet war. Hat einfach Nudeln, Salz, Pfeffer und die hat er gegessen, weil er genau gewusst hat, das gehört zu seiner Vorbereitung, ob das Spiel jetzt um 12 Uhr ist oder um 19 Uhr am Abend. Das ist seine Vorbereitung und da gibt's auch keine Umwege um diese Vorbereitung.
No Shortcuts. Einerseits, wir haben über deine Game Day Routinen und alles vor einer Woche schon gehört, aber du bist immer noch am Schmunzeln und Kopfschütteln. Deine Reaktion erstmal zu dieser Geschichte?
Naja, ich kann mich daran eigentlich nicht erinnern. Ja, das ist erstens einmal cool, dass sich der Bente da dran erinnert. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Und ja, aber es wird schon so gewesen sein. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ist. Ja.
Aber woher dieses Bewusstsein jetzt, wenn wir bei moderner Trainingslehre sind, das hängt ja dann auch mit Ernährung und allem zusammen. Da wird seit 10, 15, 20 Jahren vielleicht im Sport dann wirklich sehr genau drauf geschaut. Ich meine, dass man nicht mehr raucht oder rauchen sollte, hat sie mittlerweile rumgesprochen. Aber wenn man sich vielleicht ansieht, wie sich Profisportler und Leistungssportler heutzutage ernähren und eben vor gar nicht allzu langer Zeit, dann stellt sich die Frage, wie ist ein Robert Lukas im U20-Nationalteam noch dazu schon so weit gewesen, wie heute manche noch nicht einmal sind?
Ja, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Ich war nicht weit. Ja, ich habe halt gewusst, was ich will. Ja, und weit. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo gehört gehabt. Ja, das nehme ich einmal an. Ich habe es irgendwo gehört oder gelesen. Ja, irgendwer hat mir das einmal gesagt. Ja, und ich habe gesagt, weißt du was, das hört sich richtig an, das hört sich gut an. Let's do it. Ja, oder probier's, ja. Das ist ja noch eine meiner Philosophien. Probieren geht über studieren, ja. Du kannst viel zerreden und so weiter. Aber wenn irgendwas funktioniert, dann weißt du ja erst dann, ob es funktioniert, wenn du es wirklich probiert hast, ja. Und für mich war es dann halt so, ja, offensichtlich, ja. War es so, gut, ich mag jetzt meine Nudeln und wenn ich die krieg, super. Und wenn nicht, dann habe ich halt ein Pech gehabt.
Du bist zum Profi-Eishockey und dann auch zum Wiener Profi-Eishockey gekommen, als das österreichische Eishockey an einem absoluten Scheideweg war. Mannschaft um Mannschaft ist Konkurs gegangen. Irgendwann sind tatsächlich nur noch 4 Vereine im, in Anführungszeichen, Wettbewerb um eine österreichische Meisterschaft gewesen. Wirst du das Ganze drumherum damals verfolgt? Hast du es verfolgt oder war für dich Spielen das Wichtigste?
Also wie ja schon vorhin erwähnt, also es ist darum gegangen, spielen. Es war auch nie die Intention. Das ist ja das, was so missverstanden wird. Ja, ich war jetzt kein Profi in der Hinsicht. Ich habe halt wirklich nur den Gedanken gehabt, wenn ich es mache, dann mache ich es entweder gescheit oder mache es gar nicht. Ja, und es ist von unseren Eltern ausgegangen, es hat geheißen, nein, ihr werdet keine Profis. Ihr werdet keine Profi, also gespielt, weil damit kannst du dein Leben unterhalt nicht verdienen. Ja, naja, schlussendlich sind sie jetzt falsch gelegen, aber das heißt ja nicht, dass das nicht die richtige Einstellung der Eltern war. Ja? Also es war nie, zu keinem Zeitpunkt, bevor wir nach Feldkirch gegangen sind, war jemals der Gedanke, hey, ihr werdet Profi, also gespielt. Das war nicht so. Es war einfach so, hey, du machst was, du machst das gescheit oder du machst das gar nicht. Ja? Schule hat Vorrang, absoluter Vorrang. Wenn du gut in der Schule bist, darfst du also gespielen. Gut, ich war relativ gut in der Schule, deswegen habe ich früh also gespielt dürfen, deswegen habe ich auch relativ früh zur ersten dürfen, weil ich halt auswärts immer mitfahren habe dürfen und das, diese Freistellungen, die habe ich mir halt dann in der Schule auch erarbeitet. Ich habe mir ein bisschen leichter dann als der Phil. Ja, und das hat mir natürlich wieder geholfen, ja, weil ich in der Schule keine Probleme gehabt habe, dass ich sehr viele Freistellungen diesbezüglich bekommen habe. Ja, und das ist dann wirklich so gewesen, dass ich teilweise mit dem Zug, ja, mit dem Zug nachgefahren bin, ja, wo ich glaube ich zweimal umgestiegen bin, einmal in Turin und dann noch irgendwo, damit ich irgendwo nach in ein kleines Kaff nach Italien komme. Ja, damit ich ein Training mit der Kampfmannschaft habe und mich dort aufs Bankel setze, damit ich beim Spiel dabei bin. Ja, weil der Beinte sagt, ja, ich war in der Kampfmannschaft. Ja, natürlich war ich in der Kampfmannschaft und bin schon sehr jung da reinkommen, aber auf der anderen Seite, let's not forget, die ersten 3 Jahre bin ich fast nur am Bankel gesessen. Ja, ich habe das Privileg gehabt, ja, ich habe trainieren dürfen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich so gut in der Schule war und vor allem dadurch, dass wir um 18 Uhr erst Training gehabt haben, war es ja für mich als Schüler einfacher. Heutzutage ist das undenkbar. Ich meine, mit 15 Jahren, das geht nicht. Du kannst mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft trainieren, das geht nicht. Ja, du musst in die Schule. Ja, und das war damals schon ein bisschen leichter.
Ein Wort, das du natürlich in bester Cliffhanger-Manier schon angeteased hast, das wird uns in Kürze beschäftigen. Der Weg nach Feldkirch von Robert Lukas. Gleich nach einer kurzen Pause.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Easy Arena. Mit Easy Arena bringst du als Veranstalter eine Wohnzimmeratmosphäre in die Stadien und Arenen, denn im Mittelpunkt steht immer der Besucher. Zum Eventbesuch gehört mittlerweile mehr als ein Ticket. Gastro, Merchandise, all das ist unverzichtbar. Easy Arena verknüpft die Systeme, die bei Vereinen im Einsatz sind und wertet die Daten so aus, dass mit gezielten Vorschlägen der Eventbesuch optimal gestaltet werden kann. Easy Arenas einfache und flexible Lösungen lassen sich auch im privaten Bereich rasch anwenden. Zeltfeste, Konzerte oder Lesungen, all das und noch viel mehr kann man mit Easy Arena planen und umsetzen. Hol dir die maßgeschneiderte Lösung für deinen Event. Details unter easy-arena.com. Das ist easy-arena.com. Easy Arena. Digitalisierung für den Sport und Kulturbereich.
Aufgewachsen und Eishockey gelernt in Wien. Wirklich viel weiter weg, innerösterreichisch, konnte es nicht gehen als nach Feldkirch. Warum ging es für dich und Philipp dorthin?
Wir hatten eine gute Zeit in Wien und wir sind auch sehr gut ausgebildet worden in Wien. Ja, also und was man nicht vergessen darf, die Eishalle ist eigentlich uns als Nachbar gebaut worden. Ja, also meine Eltern wohnen nach wie vor 3 Gehminuten von der Eishalle entfernt. Ja, und offensichtlich haben die gewusst, okay, die Lukas-Brüder wohnen dort müssen wir die Eishalle hinbauen. Ja. Hat unser
dann
Leben
mit Fleiß weggegangen, das ist ja.
Ja, es war so, ich sage das auch an jeden Spieler, du erfährst erst die Wertschätzung von deinem Heimatverein, wenn du einmal weg warst. Ja? Es gibt ganz wenige Spieler, die beim Heimatverein bleiben und dort auch groß werden. Ja? Das heißt, das rate ich fast jedem Spieler, hey, bleib bei deinem Heimatverein, aber wenn du irgendwann von deinem Heimatverein die Wertschätzung erhalten willst, die du auch erwartest, dann musst du ihnen das erste Mal zeigen, wie es ist, ohne dich zu sein. Ja? Erst dann lernt dich der Heimatverein schätzen, weil vorher bist halt immer noch der kleine Robert und der kleine Philipp. Ja, und so war es bei uns auch. Ja. Wir waren halt die kleinen Lukas-Brüder, ja, die Homegrown, ja, und die kleinen Talente und so weiter. Ja. Nur damit fängst du eigentlich nichts an, ja, weil im Prinzip willst du ja mehr. Ja. Und dann hat sich das ergeben, Feldkirch, im Prinzip die großen Jahre von Feldkirch waren vorbei und es gab einen riesen Umbruch in Feldkirch. Ja. Die ganze Mannschaft wurde ausgetauscht, ja. Es sind nur eine Handvoll Spieler sind dort geblieben und es gab die Möglichkeit für uns beide nach Feldkirch zu gehen. Ja. Und wirklich das erste Profijahr, wirkliches Profijahr zu starten. Und wir haben lange Diskussionen gehabt daheim, weil die Eltern haben gesagt, hey, wir haben gesagt, ihr werdet keine Profis, ihr geht in die Schule. Und wir haben beide eigentlich ein Studium gehabt. Ja, wir haben beide studiert, Medizin studiert, mein Bruder hat BWL studiert, ja, oder IBWL. Und das war eigentlich nicht am Radar. Ich hätte Arzt werden sollen. Ja, Punkt. Ja, und das geht jetzt nicht, dass ich mein Medizinstudium unterbreche, ja, nur damit ich dort nach Feldkirch ins KF Eisergespülen gehe. Das kann nicht sein. Ja. Irgendwie hat sie das dann trotzdem in diese Richtung entschieden. Ja. War sicher nicht ohne Diskussion. Aber wir haben es dann versucht und im Endeffekt, muss ich schon sagen, war das eine karriereverändernde Entscheidung. Ja, oder karrierenstartende Entscheidung. Meine Eltern sagen immer, ja, schade, dass du kein Arzt geworden bist. Ja, nach wie vor. Ja, weil ich eben so akribisch bin, was alles betrifft und weil ich einen sehr guten Kopf für das Ganze habe. Aber ich hätte als Arzt nie das erreicht, was ich als Eishockeyspieler erreicht hätte. Sicher nicht.
Dieser Auszug, dieser erste Umzug ist immer eine ganz prägende Erfahrung. Weißt du noch, wie es dir gegangen ist, im Wissen, in ein paar Tagen, in ein paar Stunden werde mein Elternhaus verlassen und zum ersten Mal auf eigenen Beinen in einer anderen Wohnung, in einem anderen Bundesland sein müssen?
Ja, sicher ist das schwer. Ja. Und ich war ja echt so einer, ich war ja ein Nesthäkchen, also ganz lang sogar. Ja. Also ich bin ja, ich glaube, ewig lang daheim gewesen. Ja. Auch noch ganz lang. Ja, erst wie ich das Haus gebaut habe, ja, dann bin ich wirklich ausgezogen. Es war ja dann so, dass ich da Miete gezahlt habe. Ja, weil ich habe keinen gehabt, keine Freundin, nichts. Ja. Es hat ja nur das eine gegeben. Ja. Es hat ja nur das Eishockey gegeben. Das war Priorität Nummer uno. Ja. Und wie wir dann nach Feldkirch gekommen sind, ja, es hat sich irgendwie angefühlt als erster wie Urlaub. Ja. Und das war es ja eigentlich auch. Ja. Ich meine, es hat nichts zum Lernen gegeben. Ja. Das Einzige, was wir machen müssen, waren schlafen, essen und Eishockey spielen. Es gibt ja nichts Geileres. Ja. Also im Prinzip waren wir wie im Paradies. Ja. Das einzige Problem war, ich habe keinen Führerschein gehabt. Ja, den habe ich auch viel später erst gemacht. Na, Phil hat schon einen Führerschein gehabt. Das heißt, der Phil war mein Chauffeur.
Ja? Zur Freizeitgestaltung in Feldkirch hat mich eine ganz spannende Geschichte erreicht, weil wir in unseren mittlerweile fast 5 Stunden Gesprächsreigen noch nicht so wirklich drauf gekommen sind, was dir neben Eishockey und kompetitiv sein, denn sie wirklich Spaß bereitet. Und deswegen diese Geschichte, natürlich erneut von Markus Peintner, der absolute Robert-Lukas-Kenner, einen besonderen Stellenwert bei mir. Wir hören rein und diskutieren dann darüber.
Eine recht witzige Geschichte haben wir mit dem Bob in Feldkirch erlebt. An unseren spielfreien und trainingsfreien Tagen haben die meisten Jungprofis, würde ich sagen, einfach gar nichts gemacht. Der Bob hat natürlich in der Früh schon angefangen zum Stretchen, Mobilisieren und auch den Körper zu aktivieren. Dort war er einfach fleißiger, wie wir alle, so wie wir einfach den Bob kennen. Ein großes Hobby, und dort hat er sich dafür Zeit genommen, war ins Kino zu gehen. Nachdem aber der Bob kein Auto gehabt hat, war es nicht ganz so einfach für uns, eigentlich unmöglich, wie er ins Kino kommt, weil das Kino, das Cineplex, war in Hohnems. Das heißt, es waren ungefähr 15 bis 17 Kilometer weit entfernt von der Wohnung von Feldkirch. Für den Bob war das aber überhaupt kein Problem. Der hat sich sein Radl geschnappt an seinem freien Tag, ist die 15 oder 17 Kilometer von Feldkirch nach Hohnems geradelt. Und wenn er dort war, hat er sich gedacht, wenn er schon so weit geradelt ist, dann schaut man sich nicht an, Füllmann, sondern es ist auch vorkommen, dass er wirklich einen zweiten und sogar einen dritten direkt hintereinander angeschaut hat. Für uns war das natürlich unvorstellbar, aber wir haben gewusst, der Bob ist anders, und das hat er hier und da einfach durchgezogen, weil ihm das getaugt hat. Und wenn man den Bob kennt, da weiß man ganz genau, wenn er sich was in den Kopf setzt, dann zieht er das durch.
Robert Lukas, ein Cineast.
Ja, stimmt. Also unheimlich gern habe ich eine Phase gehabt, wo ich echt, auch in Wien dann, ja, meistens bin ich dann ins Apollo gegangen, oder dann, wie Cineplex angefangen hat, auch in Wien zu bauen, dann war ich unheimlich oft im Kino, aber alleine, ja, weil es mir einfach taugt hat. Ja? Weil, ich habe nichts gebraucht. Ja? Ich muss sagen, das ist eine meiner Schwächen, Fernschauen oder solche Geschichten. Ja, damals war halt PlayStation oder sowas noch nicht so. Ja? Und ich kann da vor dem Fernseher oder vor der Leinwand sitzen und mich berieseln lassen, Ende nie. Ja? Und ja, bei Kinofilmen war es halt echt so, ich habe mir dann einen Film, jetzt nicht zweimal hintereinander, aber wenn ich zum Beispiel, wenn mir ein Film getaugt hat, ja, ja, dann habe ich mir halt beim übernächsten Mal noch einmal angeschaut, ist mir wurscht. Ja? Ich bin dann einfach im Kino gesessen, in dem angenehmen Sessel, ja? Und das war irgendwie meine Zeit, wo ich gesagt habe, ja, da relax ich jetzt einmal.
Filme oder ein Film, der es dir besonders angetan hat, ganz generell? Gibt es sowas wie einen Lieblingsfilm? Finde ich immer ganz sperrige Frage, aber
früher
gibt's Genres oder Dinge, die du bevorzugst?
Also ich bin ein brutaler Julia Roberts-Fan, muss ich sagen. Ja, es ist so. Ja. Die hat es mir irgendwie angetan gehabt. Und Notting Hill zum Beispiel war so ein Film, was einfach irgendwie so ein Märchen war. Und, ja, was immer so mit Happy End und so. Ja, aber ich bin da nicht. Das Einzige, was ich nicht schaue, ist Horror eigentlich. Ja. Ansonsten Action, Romantik, da habe ich alles geschaut. Ja. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen weniger, klarerweise. Ja, weil jetzt habe ich eh genug Kino daheim. Ja, mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Aber ich habe mir da eigentlich alles reingezogen. Ja. Und ob es jetzt ein Sneak Preview war, war egal. Ja, es hat mir einfach getaugt und mir war es auch wurscht, ob ich da jetzt alleine ins Kino gehe oder ob ich mit anderen ins Kino gehe. Das war mir, ja.
Wenn man die VEU der Saison 1999-2000, euer erstes richtiges Profijahr, ein wenig seziert, die goldenen Zeiten waren quasi noch um die Ecke, noch gar nicht lange her, mit Ralf Kröger, mit Bengt Auke Gustafsson und dann dieser dann doch relativ krasse Umbruch. Was war das für ein Feldkirch-Team, das ihr vorgefunden hatte, als ihr zur VEU kamt?
Es war, also, wenn ich es so sagen darf, es war saufen. Ja, ich meine, der Fritz Ganster, ja, ein ganz netter Kerl, ich meine, der war da fast der Manager gemeinsam mit Peter Lampert. Ja. Also, da war jetzt nicht allzu viel. Ja. Die haben dann einen GM geholt, in McGregor, glaube ich, hat er geheißen.
Mark McGregor
und dann in Sirant als Trainer. Ja. War jetzt für uns ganz was Neues. Ja. Aber es war auch irgendwie, muss schon sagen, also Feldkirch, das war ein Begriff. Also ich meine, was die erreicht haben in der Zeit davor,
ist es nach wie vor.
Ist ja Wahnsinn. Ja, also was die erreicht haben und es war ein Privileg, in diese altehrwürdige Halle gehen zu dürfen und in die gleiche Kabine gehen zu dürfen wie ein Bengt Auke Gustafsson, ja, wie ein Rick Nashheim, wie sie alle geheißen haben, ja, und das war ein Privileg, ja, und das war schon cool, ja, für uns war es ein cooles Erlebnis in der Hinsicht. Von der Erfahrung her, wir waren komplett Neulinge, ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht allzu viel Ahnung gehabt, ja, was da jetzt auf uns zukommt, ja. Aber was halt für uns wichtig war, das Team war nicht so besonders, ja. Das heißt, wir haben unsere Zeit zu spielen gehabt, ja. Und das hat uns weitergebracht, ja. Die Mischung war ganz interessante. Wir haben relativ viele Junge gehabt. Ja. Dann haben wir ein paar so auch junge Ausländer gehabt. Und wir haben ein paar ältere Spieler gehabt, die noch sozusagen gestandene Profis aus Feldkirch-Zeiten waren. Ja. Wir haben Bernd Schmiedle, wir haben Fritz Gaster gehabt. Wir haben einen Rossi Michi gehabt. Ja. Also da waren schon ein paar, wo du sagst, okay, die haben schon was, auf dem Kerbholz. Die haben schon was erreicht. Ja. Also das war cool. Ja, also die Mischung hat schon irgendwie passt, ja, und wir haben trotzdem unser Grätzl gehabt, ja, ich meine, Heimo Lindner, ja, Mackie Bandner, ja, wir haben in David Schul am Anfang gehabt, der Phil war da, der Raimund war auch da, ja, also das war schon ein Grätzl, die sich schon gekannt haben, ja, und deswegen haben wir einiges an Zeit miteinander verbringen können und wir haben ein kleines Grüppchen gehabt, wo wir uns festhalten haben können. Ja? Ja, weil sonst, wenn es dann, wenn ich dann zum Beispiel alleine dort gewesen wäre, dann wäre es nicht lustig gewesen. Ja, mit ganz fremden Leuten und so, das wäre sicher kein Gaudi gewesen. So war's ein gelungener Start, meiner Meinung nach, in eine Eishockey-Karriere. Ja, und wir haben richtig geile Spiele auch erlebt.
Wenn du geile Spiele erwähnst, was ist dir da so in Erinnerung oder was kommt da dann als erstes in den Kopf?
Ja, als erstes, also es gab die sogenannte Donauliga. Also die Alpenliga war Geschichte und es gab nur vier Teams. Es gab Feldkirch, es gab Klagenfurt, es gab Villach und es gab Wien. Ja, diese vier österreichischen Teams und dann gab es sozusagen noch vier andere Teams, ja, wobei zwei waren die Slowenen, soweit ich mich erinnern kann, und zwei ungarische Teams, Tschechisch Ferma und Dunafer. Und wie ist da, wie wurde die Liga gespielt und dann eine Art Playoff. Und unser Gegner war Dunafer und wir fahren nach Dunajvaros, spielen dort, eigentlich eine schöne Halle, ja, und wir verlieren dort 3-0. Katastrophe. Ja. Ich meine, du fährst, fühlt sich an wie Tage. Ja. Du sitzt in dem Scheiß, das habe ich gehasst an Feldkirch. Ich meine, ich war noch jung, deswegen hat es mich jetzt nicht so betroffen, aber da musst du schon lernen, ja, mit dieser Situation umzugehen. Diese Busreisen sind ein fucking Wahnsinn. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wie man das macht, ja, aber eine Busreise von Feldkirch nach Tschechisch Ferva beziehungsweise Dunafer, das ist die Hölle. Das ist ja Wahnsinn. Du fährst irgendwann in der Früh weg und bleibst eventuell sogar noch stehen für Frühstück, dann musst du Mittagessen und zum Abendessen bist gerade im Hotel. Und am nächsten Tag spielst du in Tschechisch Ferva, dann gehst du wieder zurück ins Hotel und am nächsten Tag spielst du in Dunafer und dann fährst du wieder heim. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, zurück nach Dunafer. Wir verlieren 3-0. Und keiner hat mir einen Pfifferling gesetzt auf uns. Ja. Aber es waren doch einige Zuschauer dort. Ja. Und wir gewinnen das Spiel. 4-0. Unglaublich. Und der Torschütze Heimo Lindner, ja, geiler Typ. Ja. Ich meine, polarisierend, aber er ist ein geiler Typ einfach. Ja. Und man liebt ihn oder man hasst ihn, es ist so. Ja. Aber er auch ein Talent, das leider nicht das aus dem Talent gemacht hat, was er machen hätte können. Ja, weil er einfach nicht diese Arbeitsmoral gehabt hat. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, Heimo schießt das Tor zum 4-0. Ja, aber es ist noch was zum Spülen. Es sind, glaube ich, noch, was ist nicht, 5 oder 7 Minuten zum Spülen, es waren 10 sogar. Ja. Und der Heimo macht nichts anderes als einen Tanz aufführen, rennt über die ganze Eisfläche, hui, fliegt, lässt sich aufs Eis fallen, dreht sich am Eis um 180 Grad um die eigene Achse und schmeißt den Schläger in die Höhe, 10, 20 Meter, trifft fast den Schiedsrichter. Was passiert? Der Heimo ist zwar der Hero, aber er hat 10 Minuten gekriegt und sitzt auf der Strafbank bis zum Ende vom Spiel. Ja, also das war so eine richtig geile Situation. Wir haben uns alle angeschifft beim Lachen und natürlich waren wir voll happy. Ja, und das ist, was mir so hängen geblieben ist. Also das war eine Situation, die ich, glaube ich, nie mehr wieder in meinem Leben vergessen werde.
Jetzt ist dann auch in der österreichischen mittlerweile nur noch Viererliga tatsächlich gespielt worden. Es gab einen Grunddurchgang mit einer Hin- und Rückrunde. Es gab dann Playoffs bei einem Viererfeld, dann müßig. Da war gegen Villach in der Best-of-Seven-Serie mit einem klaren 4-0 in der Serie Endstation. War dieses 4-0 auch der sportlichen Stärke entsprechend?
Ja, also hundertprozentig. Also die Villach, was die damals gehabt haben, also das war Wahnsinn. Ja, Roar, Murray, Cavallini, ja, und Lugau, Humberger. Oh mein Gott, ja, also da hast du entweder einen Nationalspieler drinnen gehabt oder hochkarätige Ausländer. Ja, und genauso war es mit KC. Die waren ja bis nach oben hin voll getrennt mit Nationalspielern oder Top-Ausländern. Ja, und wir, die kleinen Feldkircher da, die ein bisschen mitspielen dürfen, nee, da haben wir kein Leiberl gehabt. Ja, aber es war trotzdem, ja, es ist ja dann trotzdem einfach geil, gegen solche Mannschaften zu spielen. Ja, Das habe ich damals natürlich in dem Alter noch nicht so verstanden und auch nicht so vernommen. Ja? Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, hey, Entschuldigung, es war 99. Ja, über 99, über 21, ja, und spiele gegen solche Spieler. Ja, gibt es ja nichts Geileres auf der Welt eigentlich. Ja?
Für all diejenigen, die sich fragen, wie es denn den Eltern gegangen ist, und das ist ja auch Teil dieses Loslassens, dass die beiden Jungs auf einmal im äußersten Westen spielen. Auch da hat Markus Paintner ein wenig in seinem Gedächtnis gegraben und Folgendes zum Vorschein gebracht.
Es war recht interessant, zu Feldkirch-Zeiten haben wir sehr viele junge Österreicher gehabt. Dort war der Heimo Lindner, der Mark Süch, Raimund Divis und unter anderem auch die Lukas-Brüder, wobei von nicht nur vom Robert, sondern auch vom Philipp Lukas viel gelernt habe. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, sind wir schon draufgekommen, dass ich natürlich von Philipp andere Sachen gelernt habe wie vom Robert Lukas. Aber es war immer interessant, die Eltern waren eigentlich bei jedem Spiel zuschauen. Und ich rede wirklich davon, dass sie von Wien zum Beispiel nach Feldkirch gefahren sind am Freitag, haben sich das Spiel angeschaut, dann sind sie zurück nach Wien und wenn wir danach am Sonntag in Ungarn gespielt haben, sind sie dorthin zur Auswärtspartie gefahren. Und das war extrem interessant, wie viel Herz die dabei waren. Und vor allem interessant waren damals auch die Feedbacks nach den Spielen. Also ich bin dort immer mit dem Robert und mit dem Philipp Lukas durchgestanden. Dann ist da der Papa gekommen und der hat das Feedback gegeben. Und das war schon sehr interessant zu sehen, woher er eigentlich das Selbstkritische hat, der Robert. Ja, also die Feedbacks haben es in sich gehabt. Das war manchmal auch hart natürlich. Die Burschen sind mit dem aufgewachsen, die haben genau gewusst, wie man mit dem umgeht. Aber ich war damals, ich sage jetzt einmal eine Nummer, ich war ein paar Klassen schlechter wie die Lukas-Brüder und habe auch viel weniger Eiszeit gehabt. Und ich bin dort eigentlich immer als junger Bub, als 17-Jähriger durchgestanden und dann ist zuerst der Robert mit dem Feedback dran gekommen. Dort habe ich mir schon gedacht, oh, das endet schlecht. Dann ist der Philipp dran gekommen, der hat auch sein Fett weggekriegt. Und zum Schluss haben wir gedacht, okay, und ich bin der Letzte, jetzt geht's richtig rund. Und witzigerweise war der Papa Lukas eigentlich immer sehr moderat und sehr nett und höflich. Und obwohl er eigentlich so gut wie gar nichts gespielt hat, hat er eigentlich immer was Positives zu meiner Position, zu meiner Situation sagen können. Und war witzig einfach, wie ich davor 5-10 Minuten lang gezittert habe, wie mein Feedback ausfallen wird. Schlussendlich bin ich aber zum Glück gut davon gekommen. Also witzige Geschichten, auch was die Eltern von den Lukas-Brüdern anbelangt, waren, wie ich vorher gesagt habe, mit sehr viel Herz dabei, sehr viel Fachwissen auch. Der Papa war wirklich ein Experte. Die Mama war extrem lieb und ja, ich bin froh, dass ich auch die Eltern, die ganze Familie kennenlernen durfte.
Macht man sich's einfach, indem man sagt, wenn man wissen will, warum du ein positiv Verrückter geworden bist, look no further als bis zu den Eltern?
Ja, be careful with choosing your parents, es ist ganz einfach. Ja, also wollte ich da gerade sagen, und du fragst mich, warum ich so bin, wie ich bin, es ist einfach so, ja, und meine Kinder oder unsere Kinder wären wahrscheinlich ähnlich, ja, es ist so, ja, es ist so, ja, be careful with choosing your parents, und aber wir waren careful und wir können stolz sein, dass wir solche Eltern haben, also das ist diese Passion, die sie haben und gehabt haben, Zeit ihres Lebens, wie wir noch gespielt haben, hey, die haben eigene Plätze in den Eishallen in Österreich gehabt. Da kannst du die Ordner fragen, okay, da ist der Lukas Papa gestanden oder gesessen. Ja? Die waren überall. Die waren überall. Aber es war halt so, sie wollten uns nicht nur spielen sehen, sie wollten uns auch so sehen. Sie wollten dabei sein. Sie haben, meinem Vater macht das nichts aus, hat es nichts ausgemacht, ja, in dem Alter, dass er sich ins Auto setzt und für seine Söhne 7 Stunden da abspult oder 6 Stunden, ja, je nachdem, wie schnell er fährt, ja. Und das hat ihm nichts ausgemacht. Das war ihm wurscht. Er wollte seine Söhne sehen oder sie wollten ihre Söhne besuchen oder spielen sehen, ja. Die haben das auf sich genommen. Koste es, was es wolle, ja. Und das sagt dann schon fast alles, ja, warum wir dort hingekommen sind, wo wir hingekommen sind. Das ist jetzt nicht nur unser Verdienst, klarerweise. Ja, das ist, weil die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Ja, den einen in die eine Richtung, ja, also das ist klar, aber grundsätzlich, wenn du mit uns beiden sprichst, heutzutage sind wir sowas von dankbar, dass unsere Eltern so sind, wie sie sind, ja, weil sie uns das alles erst ermöglicht haben, ja, und dann auch sozusagen durch ihre stetige Anwesenheit uns auch die Wertschätzung gegeben haben, hey, wir sind da für euch und wir sind so stolz auf euch, deswegen wollen wir euch dauernd spielen sehen.
Zu welchem Zeitpunkt war vielleicht dann auch der letzte Rest? Widerstand ist nicht ganz das richtige Wort, aber es geht in die Richtung gebrochen, dass sie gesagt haben, na, mit Eishockey werdet ihr keinen Lebensunterhalt machen.
Also diese Diskussion, die gibt es immer noch. Es gibt diese Diskussion immer noch, okay? Wieso Eishockey? Ist das wirklich das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen wirst bis zum Schluss? Ja, die Diskussion gibt's immer noch, weil es einfach, aber es ist ja trotzdem eine Genre, ja, wo du denkst, hey, es kann von einem Tag auf den anderen aus sein. Ja, im Trainerbusiness genauso wie als Spieler. Ja, das kann aus sein und deswegen, das war eher einfach zu unsicher. Ja, wobei, wenn du davon ausgehst, mit was für einer Situation sie nach Österreich gekommen sind, ja, dann greifst du ja am Schädel. Hey, sorry, was erzählt ihr mir? Ihr seid mit null dahergekommen, okay? Und habt es geschafft. Und wir gehen halt jetzt unseren Weg. Ja? Der mag jetzt nicht der Weg sein, den ihr für uns bestimmt habt oder den ihr euch ja gewünscht habt für uns. Ja? Aber auf der anderen Seite, wir haben schon einiges richtig gemacht, wollen wir jetzt nicht um den heißen Brei herumreden.
Nichtsdestotrotz dürfte der Sommer 2000 ein wenig mehr Wasser auf die Mühlen der Eltern gewesen sein, weil erst der WEV Konkurs gegangen ist und dann auch die VEU gesagt hat, Erstliga-Hockey spielt sie nicht mehr. Es waren noch zwei Teams übrig, beide in Kärnten. Das war der Liga-Crash und die Zukunft des Eishockeys war eine ungewisse. Wie hast du diesen Sommer erlebt?
Es ist relativ schnell ein Angebot gekommen vom Joe Mion. Es ist relativ schnell ein Angebot gekommen vom Joe und auch aus Linz. Ja, also wir haben uns da über solche Sachen einfach, also ich habe mir damals über solche Sachen einfach keine Gedanken gemacht. Es war mir wurscht. Ja? Hey, ich habe jetzt in Feldkirch gespielt, ich habe den Sprung sogar ins Nationalteam geschafft. Hey, alles super, alles toll. Eigentlich ist das da super gelaufen. Ja? Und es ist dann das Angebot aus Villach relativ früh, sage ich jetzt einmal, gekommen. Ja? Wobei, wie gesagt, da war jetzt noch nicht die Rede von einer geplanten Sommervorbereitung oder sowas. Ja, du hast halt ein bisschen was gemacht und fertig. Ja. Das war jetzt nicht so, wie es jetzt ist, ja, wo wirklich Trainer die Ahnung haben, ja, hinter den Akademiespielern stehen und sagen, hey, das ist unser Plan, ja, das machen wir. Das heißt, das war ja ein Riesenunterschied. Wir haben uns das alles selber erarbeiten müssen. Wir haben uns sagen müssen, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Was mache ich im Sommer? Ja, und bei uns war es halt dann so, wie gesagt, der Phil, den hat es nach Linz gezogen, ja, und mich nach Villach. Ja. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, die Lukas-Brüder sind zum ersten Mal in ihrem Leben, in ihrer Karriere in zwei.
Und weil du ein Gott des Cliffhangers bist, da sind wir wieder bei Cineast Bobby Lukas, gibt es genau das. Nach einer kurzen Pause.
Grüß euch. Habe ich euer Interesse geweckt? Wollt ihr auch einmal den coolsten Sport der Welt probieren? Dann kommt zu mir in die Linzer Gais Arena. Mehr Infos zu unserem Schnuppertraining erfahrt ihr auf unserer Homepage www.juniorwings.info. Wir können es kaum erwarten, mit euch übers Eis zu flitzen.
Phil und ein großer Teil der VEU-Truppe wechseln direkt nach Linz. Du nach Villach. Warum die getrennten Wege?
Keine Ahnung. Aber ich kann so viel sagen, ich habe ein Gespräch gehabt mit Giuseppe Mion. Mein Vater war damals dabei und das Gespräch hat mich einfach überzeugt. Ja? Das Gespräch hat mich auf irgendeine Art und Weise überzeugt. Ja, und deswegen habe ich damals gesagt, weißt du was? Ich gehe nach Villach. Ja, Linz war ein Thema, klarerweise, ja, weil da sind ja alle anderen hingewandert, wie du gesagt hast, aber Villach ist Villach. Also wenn du zu damaliger Zeit, ja, gesagt hast, okay, es gibt jetzt Villach oder Linz, wo gehen wir hin? Ja, und dann war die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Ja, und für mich gesehen, persönlich, war es definitiv die richtige Entscheidung. Weil es eine Erfahrung ist, die du als Spieler auch gemacht haben musst. Ja, wie ich sage, Ausland, aber es ist, in Kärnten hat er sogar einen ganz anderen Stellenwert. Ja, und das musst du einmal, dort eingetaucht sein in diese Welt, damit du mal weißt, okay, wieso ticken die Leute dort so, wie sie ticken. Es ist einfach so, weil in Kärnten ist Eishockey, das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ja, diese beiden Vereine, die sorgen dafür, dass Eishockey nahezu Sportart Nummer 1 ist dort. Und das ist einfach cool und das ist in Österreich nicht normal.
Weil man das immer wieder hört, was war für dich so der erste Punkt, an dem du dir gedacht hast, wow, Eishockey in Kärnten ist wirklich anders?
Naja, es war von Anfang an so, in Feldkirch, da war jetzt, und auch in Wien damals, da war jetzt null Medieninteresse. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann ein Vorbereitungsturnier gespielt im Karawanken Cup, ja? Und auf einmal sitze ich da drinnen in einer Pressekonferenz und denke, was ist das? Was ist da los? Ja? Und was geht's denn da? Ich meine, wir wollen ja nur Eishockey spielen. Ja? Und dann ist es wirklich so gewesen, ich meine, da waren dauernd irgendwo Reporter unterwegs und du hast gedacht, was ist denn da jetzt los? Ja? Und es hat einfach einen ganz anderen Stellenwert gehabt auf einmal. Ja? In Feldkirch, hey, wir sind da von Blenke, so hat das geheißen, der Blenke, das war so eine Pension, da haben wir unsere Zimmer gehabt. Ja? Da sind wir hinspaziert zur Eishalle und keiner hat sich interessiert für uns. Ja, und jetzt kommen wir einfach nach Villach und hä? Du bist kein Nobody mehr. Jetzt, du bist der Robert Lukas, der jetzt in Villach spielt. Und das war cool.
Inwieweit war es auch ausschlaggebend für dich oder wichtig, in Villach nicht nur mit Ron Kennedy einen angesehenen Coach zu haben, sondern auch gleichzeitig den ÖRV-Nationalteamtrainer?
Ich glaube, dass das damals auch eine Rolle gespielt hat, weil eben, ich habe ja im Jahr davor so zeitweise den Sprung ins Nationalteam geschafft, so, und damit hat er mich geködert. Nein, er hat mich nicht geködert, ja, er hat es halt erwähnt, ja, und es war schon ein Thema, klarerweise, ja. Was Kalkül? Na, da war ich jetzt jung dafür, dass ich sowas berechnet machen kann. Ja, also es war natürlich ein Thema. Ich habe ihn Ron gekannt, ja, vom Nationalteam, ja, und hat ihm einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Ja, und seit seines Lebens war er ein sehr professioneller Trainer. Ja, und das hat gepasst. Ja, es war alles gut. Ja, und solange es für mich gut war, habe ich gesagt, hey, das machen wir. Ja, das hört sich einfach richtig an, dann machen wir das so.
Durch den Split-Talk bei den Mannschaften kam es dann zu logischerweise Direktduellen. Villach gegen Linz. Da ist auch ein Grundstein gelegt worden für viele, viele heiße Duelle in den Folgejahren. Aber wie war es dann für dich, noch dazu du als Verteidiger, viel als Center bzw. Stürmer, ihn auf einmal auf der anderen Seite zu sehen?
Ja, es war, wie gesagt, das war das erste Mal und es war an was Neues. Ja? Und da gibt es für mich leider eben, wie ich sage, da gibt es nur eins, es gibt nur einen Konkurrenzkampf. Ja? Du oder ich, Buddy. Ja? Du bist mein Bruder und ich hab dich gern, aber jetzt bist du die Nummer 21 in Orange, Schwarz, Weiß und ich bin die Nummer 55 in Blau. Ich muss dich schlagen, okay? Ich mach dich fertig. Ja? Du willst bei mir vorbei? Nein, das geht nicht. Du darfst nicht vorbei. Ganz einfach. Ja? Also das waren halt solche Geschichten, das zieht sich wie ein roter Faden immer, ja. Es ist halt immer so, wie der Phil gesagt hat, ja. Wenn wir haben so viele Sachen gemeinsam gemacht, aber verlieren ist keine Option gewesen für mich, Ja? Und sei es ein kleiner Zweikampf gegen meinen Bruder. Ja? Sei es, wenn er 1-1 fährt gegen mich, dann verliert er die Scheibe. Nein, das geht nicht. Ja? Und da geht es nicht darum, ihm weh zu tun. Gar nicht. Ja? Das war nie meine Intention. Ja? Es geht aber darum zu zeigen, ich gewinne und du nicht. So auf die Art. Ja? Aber das waren halt Zeiten, wie gesagt, ich bin noch jung, ja, und das ist halt ein Mindset, den ich gehabt habe. Und jetzt sehe ich das natürlich viel entspannter. Ja? Und das habe ich auch beim Tennisspielen zum Beispiel gelernt. Ja? Der Phil sagt, ich war absolut schlechter Verlierer. Wie viele Schläger ich zerbrochen habe, wie viele Bälle ich hin und her gefetzt habe, ihn ab und zu fast abgeschossen habe, nur weil ich einen Satz oder ein Game verloren habe. Ja? Das ist ja irre. Irre. Ja? Und wirklich, zum Glück hat es irgendwann einmal Klick gemacht und seitdem habe ich beim Tennis kein Problem mehr damit. Beim Eishockey ja, weil das war noch mein Beruf, aber beim Tennis zum Beispiel, wenn ich gegen meinen Bruder gespielt habe, ja, war es dann echt so, hey, fuck, wir spielen nur zur Garde. Und das war geil. Aber beim Eishockey, nein, es geht nicht. Es geht nicht.
Ich habe dich im Laufe dieser Gesprächsserie schon einmal tippen lassen und du warst erstaunlich akkurat bei deiner Siegquote. Wenn ich dir jetzt sagen würde, oder wenn ich dir jetzt sage, es gab 25 Direktduelle, wie viele sind an deine Mannschaft gegangen, vom Gefühl her?
Lass mich kurz nachdenken. Also ich schätze jetzt einmal 25 Duelle? Also das eine hat er gewonnen. Im Penalty schießen. Hat er sogar einen Sieg Penalty geschossen. Aber der hat er verdient. War gut. Dann mit Salzburg noch einmal. Mit Wien bin ich mir nicht sicher. Ich schätze jetzt trotzdem, dass ich auf mindestens 75-80% bin Siegquote. Schauen wir mal.
60%.
You suck, Bob!
15 Spiele sind tatsächlich an dich gegangen.
Ja.
Die zweitmeisten tatsächlich mit dem VSV. 6 ja. An der Zahl, 7 mit Wien, 2 mit Salzburg, die du für dich entscheiden kannst. Viel logischerweise alle gegen dich mit Linz. Diese 6 Spiele, die du mit Villach gegen ihn gewinnen konntest. 3 davon waren in diesem Jahr in den Playoffs, als es im Halbfinale zum Direktduell kam. Wie war da für dich auch der Gedankengang, es ist jetzt nicht nur ein Spiel gegen ihn und das ist ihn dann vielleicht 2-3 Wochen nicht, je nachdem wie der Spielplan fällt, sondern du wirst ihn in 2 Tagen wiedersehen und in 2 Tagen wieder und in 2 Tagen wieder.
Der Reini hat es gut gesagt, alle mögen ihn viel und ich mag ihn genauso oder ich meine, ich bin sein Bruder, ich liebe. Ja. Also es ist nicht so, dass dann wirklich darum gegangen ist, wer ist der bessere Lukas-Bruder oder sowas. Das war Bullshit. Ja. Also es war halt ein Spiel und ich wollte es gewinnen. Ja. Und wie gesagt, ich war ein bisschen jung und natürlich wollte man gewinnen, aber am Ende des Tages waren wir trotzdem happy, wenn der Bruder eine gute Leistung sozusagen vollbracht hat und sie dadurch gewonnen haben. Man war in erster Instanz nicht happy. Natürlich, wie er sagt, ich kann nicht verlieren. Ja, aber gegen er verliere ich. Ist okay. Vor allem, wenn er eine gute Leistung bringt, hey, chapeau, good job. Ja? Auch Lukas Bruder hat gewonnen.
Es ging in dieser Saison relativ zügig ins Finale für den VSV, 3-1 gegen Zell am See. Es gab ein 3-1 im Halbfinale und dann deine erste Saison in Kärnten. Du hast schon mitbekommen, der Stellenwert des Sports ist dort ein anderer und dann wartet im Finale ausgerechnet der große KAC. Wie war diese Finalserie? Wie hast du sie erlebt?
Ja, wie du sagst, also es war, das Medienaufkommen ist da ein ganz anderes und der Stellenwert ist auch ein ganz anderer. Und was noch so speziell ist, ist ja wirklich, es ist ja kein Auswärtsspiel. Du setzt den Bus und kaum hast du reingesetzt, steigst da schon wieder aus. Ja? Bist halt in einer anderen Halle, aber im Prinzip ist das wie ein Heimspiel. Ja, natürlich spielst du vor Tausenden von Zuschauern, die dich nicht so gern haben und das auch kundtun. Ja, aber ja, es ist ja trotzdem geil. Ja, also du, das ist ja das, was du haben willst als Sportler. Du hast eine volle Hütte, ja, und wo, ob die jetzt gegen dich oder für dich schreien, Hauptsache sie sind laut. Ja, und das war ja, war der Next Step, sage ich. Ja, es war Feldkirch, ja, war erstes Jahr und dann Villach gegen Klang vor dem Finale. Das war echt der Next Step, wo ich sage, hey, und es war eine geile Serie, die auch in unsere Richtung hätte fallen können. Ja. Natürlich waren wir enttäuscht, weil wir haben einen super Grunddurchgang gehabt. Ja. Wir waren Erster, aber KAC hat es dann am Schluss, ich sage mal, dank dem Brandy geschafft, dass sie uns gebogen haben. Ja, der hat dann schon den Unterschied ausgemacht.
Du hast in einem der Finalspiele indirekt für einen Rekord gesorgt. Nämlich ist es nach wie vor so, dass der kürzeste Abstand zwischen zwei Toren in einem Finalspiel exakt 12 Sekunden beträgt. Finalspiel 3, Gerhard Retzmann stellt auf 2:0 nach 8 Minuten und 4 Sekunden. 12 Sekunden später antwortet Bobby Lukas mit dem Anschlusstreffer. Kannst du dich an die Sequenz noch erinnern?
Na, ich glaube zu wissen, es war ein Schuss von, also Schuss, ich weiß nicht, nicht einmal Schuss nennen, ja, aber es war halt wir nennen es jetzt einmal ganz grandios einen Direktschuss, ja, von der blauen Linie direkt an der Bande, ja, und ich glaube, dass der Tormann davon einfach vielleicht auch nichts gesehen oder überrascht war, ja, aber das war ja mein erstes Playoff-Tor, ja, oder eigentlich Finaltor, ja, und ich habe das gar nicht so wahrgenommen damals, ja, aber es ist halt schon was, wenn ich es jetzt nachher eine Revue passieren lasse, es war schon ein geiles Gefühl, ja, und es war natürlich auch ein wichtiges Tor, ich meine, zum 2-1, ja, wenn es 2-0 hinten bist in Frankfurt, man weiß genau, was da los ist, ja, also die Zuschauer sind dann relativ schnell wieder verstummt, ja, aber ich denke trotzdem, dass wir das Spiel dann leider Gottes verloren haben, ja.
Sogar gewonnen worden.
Wirklich? Ja, siehst du, so gut kann ich mir
erinnern. Es war tatsächlich das Break in der Serie, nur gab es dann drei aufeinanderfolgende Siege des KAC. Du hast die Rolle des Christoph Brandner angesprochen, hast aber auch gesagt, die Serie hätte in eure Richtung kippen können. Nehmen wir den Christoph Brandner mal außen vor. Was hätte es gebraucht, dass es in eure Richtung kippt, außer mehr Siege?
Naja. Also ich will schon sagen, dass das Klagenfurt, und das war ja auch das Outcoming Year von Koch und Welser. Ja, die haben ja damals doch ja noch dritte oder vierte Linie gespielt, aber unheimlich quirlig und giftig und alles. Und voll geil, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, ich meine, das war ja was da für Namen gespielt haben schon. Ja, und zu lang her, dass ich jetzt wirklich irgendeine Szene rauspicke. Aber am Ende hat halt wirklich ein bisschen, ich sage nicht Glück, sondern es hat, bei Best of Seven rede ich nicht von Glück. Ja. Es hat einfach ein Quäntchen gefehlt. Ja. Vielleicht mit Glück hätten wir das in unsere, oder mit der einen Situation, die wir für uns entscheiden, oder das eine Tor, was wir schießen, oder was wir nicht bekommen, ja, dann hätten wir das für uns entscheiden können und ich würde niemanden einen schwarzen Peter zu schanzen, weil das wäre vollkommen unfair. Ja. Es war eine sehr intensive Serie, klarerweise, weil es ein Derby war und es war, wie ich gesagt habe, es war der Next Step. Ja. Es hat noch nicht sein sollen. Ja. Es wäre super und echt cool gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Aber es war dabei noch nicht, es hat noch nicht sein sollen.
Wir haben eingangs dieses Gespräch schon ein wenig über die goldene 78er, 79er Generation gesprochen, auch das Sammelsurium an individuellem Talent in Wien, weil du die Welsers und Kochs dieser Welt angesprochen hast. Das ist so, wenn man nach goldenen Generationen sucht, der 83er Jahrgang, von dem Österreich auch international sehr lange profitiert hat, weil du sie spezifisch erwähnt hast, weil sie dir in diesem Finalspiel oder in dieser Finalserie auch aufgefallen sind. Was hat es gebraucht, was braucht es, um deine Aufmerksamkeit zu wecken? Wo sagst du, holla die Waldfee, das ist aber toller Spieler? dich schlecht aussehen lassen, ist mal Schritt eins.
Nein, aber nein, es reicht eine gewisse Arbeitsmoral. Ja? Und das hat man einfach gesehen bei den Jungs. Ja? Man hat das Funkeln in den Augen gesehen, die waren giftig, die waren bissig und sowas fällt mir halt auf. Ja? Weil das ist ja das, wovon ich ja grundsätzlich auch sehr lebe. Ja? Das sind Attribute, die ich sehr schätze. Ja? Und die habe ich bei den Leuten dann halt auch gesehen und zu schätzen gewusst. Ja? Natürlich gibt es immer wieder Talente, die extrem gut am Schläger sind und so weiter und so fort. Aber ich meine, die waren ja 5 Jahre jünger als ich. Ja? Und waren schon in dem Finale. Ja? Und haben eine tragende Rolle gespielt da. Ja? Also die waren im Prinzip ja dann schon weiter in dem Alter, in dem sie waren, als ich damals war. Ja? Also als ich in deren Alter gewesen bin. Ja? Und das muss man da, das gehört einfach respektiert. Ja? Also das war toll, das war super. Und es war, wie gesagt, eher ein outcoming year und Hats off. Also beide tolle Karrieren gehabt.
Von den vielen, vielen Österreichern, die du in deinen 1095 Erstligapartien gesehen hast, gegen die du spielen musstest. Gegen wen? Und du darfst auch gerne mehrere nennen, aber wenn es nur einer ist, ist es natürlich noch besser. Gegen wen war es für dich am unangenehmsten zu verteidigen?
Also ich sage, dass der Dieter ein ganz schlauer Spieler ist. Ich sage aber auch, dass der Dago ein sehr schlauer Spieler ist. Daniel Welser immer giftig.
Wie definiert sich diese Schleue?
Das sind Schlitzohre, ja. Also die sind immer so ein bisschen am Rande der Legalität unterwegs, ja. Und du kannst sie schwer einschätzen. Du kannst, also es gibt ja, also als Verteidiger, du musst ja oft reagieren oder antizipieren, ja. Und bei diesen Spielern ist es schwierig zu antizipieren, ja, weil sie sich auch Gedanken über das Spiel machen. Ja, und über das, wie denkt der Verteidiger. Ja, das ist ja das, wo ich dann sage, okay, der ahnt schon voraus, wie ich als Verteidiger voraus an und macht dann sozusagen was anderes. Aber ja, die machen viele Sachen einfach in der Situation, treffen sie die richtige Entscheidung, beziehungsweise überraschen sie dich. Ja, und ich habe generell, dadurch, dass ich auch kein hochgewachsener Spieler bin, immer ein bisschen Probleme gehabt, gab es mit größeren Spielern, ja, aber das habe ich dann durch Physis natürlich ausbessern können, aber schlaue Spieler sind einfach schwer zu verteidigen, ja, das heißt, das sind die Spieler, wo du dann wirklich dann sagen musst, ja, und auch der Mampe ist da meiner Meinung nach ein schwer unterschätzter Spieler, ja, weil er wirklich eine gewisse Schleue gehabt hat, ja, und einen gewissen Hockey-Sense, der ihn zu einem sehr, sehr gefährlichen Spieler gemacht hat. Zusätzlich zu seiner physischen Präsenz und auch zu seiner Kampfbereitschaft. Ja. Auch da muss ich sagen, das sind Spieler gewesen, wo ich sage, die sind schlau. Und wer natürlich auch dazu zählt, ist auch wenn er mal Roomie ist und wenn es jetzt heißt, ja, den musst du jetzt erwähnen. Nein, der Beinte, das ist einer der schlauesten Spieler überhaupt. Ja. Ich meine, der ist auf Kufen 1,30 groß, ja, und hat sich trotzdem durchgesetzt, auch international. Ja. Also diese Spieler, die habe ich dann schon auf eine gewisse Art und Weise respektieren und wertschätzen gelernt, weil ja, aber das lernt man erst mit der Zeit. Am Anfang ist es so, den packe ich jetzt, den mache ich jetzt fertig. Ja. Aber das du lernst dann Gott sei Dank, ja, die anderen auch zu respektieren. Und das ist es ja das, was am Ende auch unseren Sport ausmachen sollte.
Jetzt ist es deine erste Finalserie, die erste von 3 Finalserien in Folge. Ab welchem Zeitpunkt war es Thema, dass die Lucas Brothers wieder zusammengehen? Let's join forces.
Also warum ich nicht in Villach geblieben bin, ist eine echt gute Frage. Ja, weil es war eigentlich alles gut. Ja, was, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, war eben die Verpflichtung vom Stanislav Bader. Ja, das glaube ich schon. Ja, wir haben uns vorhin schon gekannt. Ja, und es war natürlich auch so. Ja, es war in Villach war echt gutes Jahr für mich. Ja, und Linz war halt aufstrebende Hochburg, sage ich jetzt einmal, ja. Und why not? Ja?
Sleeping Giant.
Yeah, why not? Yeah, let's do it.
Die Saison in Linz 2001/2002, ja, prinzipiell eine besondere, weil jeder wusste, es wird eine Olympiasaison sein. Dann spielt dein Bruder seine Tor- und Punktbeste Saison und viele verstehen bis heute nicht, warum er nicht zu Olympia mitgenommen worden ist. Wie hat sich das damals, soweit du dich noch erinnern kannst, abgespielt?
Ja, es ist Bullshit. Ich sag's, es ist. Ja, und das richtig Komische an der ganzen Geschichte ist, ja, ich wurde nominiert, ja. Es gab so kleine Querelen, ich weiß nicht, um Patrick Belloni ist es hauptsächlich gegangen, ja. Patrick Belloni hat damals abgesagt, aus mir damals immer noch unerklärlichen Gründen. Okay? Und es war ja so, dass der Phil hätte hinfliegen sollen. Oder wir sind beide hingeflogen, ja. Aber ich hätte zurückfliegen sollen. Weil auf dem Ticket, auf dem Rückflugticket, ist eigentlich Lukas R. gestanden. Und zurückgeflogen ist aber der Lukas P. Ja, eben aufgrund dieser Geschichte mit dem Belloni, keine Ahnung, Stürmer, Verteidiger, der Pille hat damals Verteidiger gespielt, ja, das heißt, ein Verteidiger hat gefehlt, ich war der Verteidiger, der den Platz einnehmen hat dürfen, ja, Glück für mich, ja, weil ich natürlich dann davon profitieren habe können. Und warum aber der Phil da nicht berücksichtigt worden ist, kann ich nur dahingehend erklären, weil es damals wirklich ein eingesessenes Team war. Ja? Also wenn der Patrick Belloni da jetzt nicht abgesagt hätte, dann wäre halt sozusagen das alte Team, was immer zusammen war, hätte halt dorthin gefahren. Ja? Es hat halt dann ein paar gegeben, ein paar Plätze frei, okay, ich verstehe nach wie vor nicht, wieso der Oliver Setzinger dort war und der Philipp Lukas nicht. Ja, aber was, ich kann es mir nicht erklären, weil ich es auch nicht wirklich hinterfragt habe. Ja, ich war in der Situation, das war overwhelming. Ja, so schön 2014 war, weil ich es genießen konnte, so overwhelming war 2002. Man muss denken, es war nach 9/11, ja, es war alles super strict, ja, und es gab keine Zeit dort über das nachzudenken. Für mich zumindest nicht, ja. Ich war jetzt auf einmal in Salt Lake City, ja. War geil, ja. War voll cool, aber ich habe das noch gar nicht so verarbeiten können wie, und auch das mit meinem Bruder. Natürlich habe ich das mitgekriegt, aber es war halt so, wie es war. Eigentlich hätte ich fahren müssen und nicht er, ja. Das war die, aber ich habe es dann nicht hinterfragt. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, fahren wir halt in 4 Jahren. Und was dann 4 Jahre später passiert, das wissen wir ja. Also, wir sind dann sehr lange nicht mehr zu Olympia gefahren. Damit hat ja niemand gerechnet, ja, oder darüber hat keiner nachgedacht. Ja. Ist er Scheiß, ja. Und ich verstehe es nach wie vor nicht, wieso er nicht mitgefahren ist, weil, wie gesagt, er war definitiv einer der besten Spieler in der Liga. Und ja, es ist halt brutal schade für ihn, ja, weil es, ja, ja, ihm wurde diese Ehre und dieses Erlebnis leider Gottes nie zuteil. Und das ein Sportler wie er, der hätte sich sowas eigentlich schon verdient.
Nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, wie sehr du es 2014 initial genießen konntest, dass 2002 aber schon erlebt hast, wenn du darüber nachdenkst, dass du 12 Jahre lang oder dass du über 12 Jahre nicht nur am höchsten Niveau warst, sondern dann auch doch so einen großen Abstand bei Olympischen Spielen. Was löst das in dir aus, wenn du das so vergegenwärtigst?
Ja, wir haben lang darauf hingearbeitet. Also wir waren ja bei jeder Olympia-Quali, ja, waren wir immer nah dran und wir haben gesagt, doch nicht geschafft. Und deswegen war ja das 2014er, es war einfach ein Märchen so und dergleichen, wie wir 2013 die Quali geschafft haben in Deutschland. Hat ja keiner damit gerechnet. Ja, Deutschland klarer Favorit. Ja, und das ist so lang, ja, ich hab dann das, du hast das vorhin gesagt, Ironman mit den 198 Spielen, ja, das ist mir einfach entgangen, ja, das, und auch diese 12 Jahre, das ist vergangen wie im Flug, ja, es ist vergangen wie im Flug, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, das war ja gestern, ja, ich erinnere mich zwar nicht an alles, aber es war wie gestern, ja, so schnell ist diese ganze Karriere eigentlich vorbei. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt bin ich 42. Ja? Also das ist schon ein bisschen erschreckend auch, weil so schnell geht das Leben vorbei. Ja? Aber nur zurückzukommen, es ist, ich habe einfach nur versucht, alles für das eine. Und das ist für mich das Eishockey gewesen, bis ich meine damalige Freundin und jetzige Frau kennengelernt habe, war das einfach, dem wurde alles untergeordnet. Und so ist es dann auch bis zum Schluss gewesen, abgesehen natürlich, dass meine Familie dann die Priorität Nummer 1 übernommen hat.
Ich möchte noch ein ganz klein wenig sportlich über diese Saison 2001, 2002 reden, die Wiederbelebung des Linzer Eishockeys, die Neuordnung ein klein wenig im österreichischen Eishockey, nachdem mittlerweile oder zum damaligen Zeitpunkt 9 Vereine in der ersten Liga waren. Linz hat diesen Grunddurchgang gewonnen vor dem VSV, vor dem KAC, also den nominell größeren Kapuzundern. Gab es einen Punkt in diesem Jahr, wo sich dann auch mannschaftsintern, sag ich mal, der Gedanke manifestiert hat, wir könnten ein gewichtiges Wörtchen um einen Titel mitspielen oder mitreden?
Nein, es war ganz anders. Wir haben gesagt, wir waren die Besten. Und wir waren die Besten. Wir waren die Besten. So wie wir gespielt haben, hey, wir haben die Leute begeistert. Also rein spielerisch gesehen, wir haben die Leute begeistert und wir waren die Kings of the World. Ja? Und am Ende haben wir dann halt nicht gewonnen. Wir haben unsere Lektion erhalten, aber wir waren die Besten. Und das haben wir auch gewusst. Fuck, wir sind das Team, das zum Schlagen ist. Und das war bis zum Finale so. Bis zum Finale 1 war das auch so. Hey, es gibt eigentlich nur ein Team, das gewinnen kann heuer. Und das sind wir. So war das. Das hat sich einfach entwickelt über die ganze Zeit. Wir sind natürlich nicht so reingestartet in die Saison. Ja? Aber so wie wir dann gespielt haben, das war einfach geiles Eishockey. Ja? Und das war herzerfrischend. Das war, und alle haben wir gar nicht gehabt. Ja? Wir haben gespielt, wie man das spielen soll. Und ja, es war einfach geil. Ja? Und wir waren überzeugt, dass wir die Besten sind in diesem Jahr. Ja? Und vielleicht hat uns dann im Finale eines Besseren belehrt.
4-0 im Viertelfinale gegen Innsbruck. 4-0 Sweep im Halbfinale gegen Wien. Wie breit war die Brust und wie lange oder wie schnell ist es gegangen, bis sie nicht mehr ganz so breit war im Finale?
Naja, für mich war es natürlich ein bisschen anders, weil ich ja gewusst habe, was da los ist und was so ein Derby in dem Sieger des Derbys auch entfachen kann und entwickeln kann. Ja? Und die Serie, wir hatten unheimlich viel Zeit. 4-0, 4-0. Ja? Wir hatten unheimlich viel Zeit, diese enge Serie zwischen Villach und Klagenfurt zu verfolgen. Und haben auch verfolgt. Und wir haben die Intensität natürlich gemerkt. Ja? Und das ist ja dann nicht immer ein Vorteil, wenn du einen Sweep hast. Ja? Weil auf einmal gehst du wieder ein bisschen in Practice-Mode, ja, und man geht wieder ein bisschen rusty, sagen die Trainer dann immer. Ja, du rostest ein bisschen ein, was, ja, okay. Und aber du siehst die Passion und du siehst, wie sie die dort einhauen und das ist Krieg. Okay? Und bis dahin waren wir auf Krieg nicht eingestellt. Wir waren die Besten, ja, und wir werden das schon machen. Ja? Aber was uns dann erwartet hat, war halt Krieg. Und wir waren auf Krieg nicht gefasst. Ja? Und deswegen haben die auch verdient gewonnen. Und es war aber natürlich die Lektion, die wir gebraucht haben.
Du verlierst im Vorjahr mit Villach die Finalserie. Du verlierst mit Linz gegen Villach die Finalserie. Es werden irgendwann die Meistertitel kommen, es sind danach aber noch viele andere Niederlagen gekommen. Aus welcher der vielen Niederlagen, sei das jetzt eine Serie oder vielleicht sogar ein einzelnes Spiel, hast du für dich in deiner Karriere am meisten mitgenommen?
Es waren viele Niederlagen. God damn, es waren viele Niederlagen. Scheiße, es waren zu viele Niederlagen. Okay. Schwer zu sagen. Natürlich war die Niederlage gegen Villach im ersten Finale war brutaler Dämpfer. Das sind so, was letzte Sekunde, das tut weh, wenn man nur drüber redet. Ja, das sind Sachen, die sollen nicht sein. Ja, und aber auf der anderen Seite, hey, du kannst nur besser werden, wenn du verlierst. Und wenn du dann aufstehst und besser wirst, dann ist das okay. Ich würde echt sagen, Villach, ich habe sie gehasst. Ich habe sie einfach gehasst, die Blauen. Ich habe sie gehasst. Klagenfurt nicht so viel, Klagenfurt dann erst später, wie in Wien war. Aber ich habe sie einfach gehasst. Das war wirklich eine Rivalry. Das war, nein, gegen Villach darf man nicht verlieren. Nein, die hassen wir. Und jede Niederlage gegen Villach war so, fuck, jetzt haben sie uns wieder niederkämpft. Und das geht bei mir nicht. Keiner kämpft den Bobby Lucas nieder. Ja? Ja, es ist ein Mannschaftssport, das heißt, die Mannschaft wird niederkämpft, aber keiner kämpft mich nieder, das geht nicht. Ja? Das heißt, das waren eigentlich die Niederlagen, die mir am meisten wehtan haben, weil jemand kann spielerisch besser sein als ich. Ja, na klar. Ja, weil ich bin jetzt nicht der Sidney Crosby. Ja, aber keiner kann mehr kämpfen im Spiel als ich. Das geht nicht. Das ist inakzeptabel. Ja, das heißt, diese Niederlagen haben mir am meisten wehtan. 100%.
Dass es nach diesen Niederlagen dann in luftige, elitäre Eishockeyhöhen ging, das lässt sich, falls jemand diesen Teil zuallererst angehört hat, in den ersten beiden Teilen nachhören, die wir aufzeichnen durften. Wir haben es tatsächlich geschafft, deine Karriere zumindest jetzt mal auszugsweise in 6 Stunden zu beleuchten. Möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um ganz tief im Gedächtnis zu kramen. War mir ein absolutes Vergnügen, dir zuhören zu dürfen. Bin mir sicher, es wird den Userinnen und Usern genauso gehen.
Ja, ich sage danke vielmals, war echte Gaude und jederzeit wieder machen, Martin, jederzeit wieder.
Gerne mehr davon.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports.